Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich gebe ja zu, es war nicht ganz uneigennützig, als ich Alexander Klar in der letzten Folge, ist ja Quatsch, es ist ja nicht die letzte Folge gewesen, sondern in der vergangenen Folge.
Genau.
Weil wenn es die letzte Folge gewesen
wäre, dann
wäre es die letzte gewesen. Hatte ich dich gebeten, lieber Alexander, etwas zum Thema Krimi mitzubringen. Und das natürlich vor dem Hintergrund, das ist ein bisschen Schleichwerbung, ich weiß es gar nicht. Also es erscheint jetzt in diesen Tagen tatsächlich der dritte Band meiner kleinen Krimi-Reihe um den Hamburger Journalisten Lukas Hammerstein. Das heißt, hinterm Horizont geht's weiter.
Ein Zitat, wie ich gelernt habe, deines Lieblingssängers, deines Lieblingsbarden.
Wir waren zwei Detektive, die Hüte tief. Ich kann nicht Schelle spielen, aber ich kann auch nicht singen. Auf jeden Fall, also Udo Lindenberg. Und es spielt tatsächlich in Teilen, deshalb ist es, sonst hätte ich es hier nicht angemerkt, in der Hamburger Kunsthalle. Der Direktor der Hamburger Kunsthalle kommt vor, der Makart-Saal kommt vor, die Toiletten der Kunsthallen kommen vor.
Es gelang mir nicht, einen Mord in der Kunsthalle abzuwenden.
Ich will nicht zu viel verraten. Also es sieht nach einem Mord aus, aber vielleicht erholt sich derjenige. Es ist auf jeden Fall die feine Hamburger
Direktor?
Nein, so schlimm ist es nicht. Es ist auf jeden Fall die feine Hamburger Gesellschaft versammelt in der Kunsthalle.
Wo sie hingehört.
Wo sie hingehört, weil sie, das ist ja noch ein bisschen zurück im Jahr, wann war das denn, weiß ich gar nicht. Sie sammelt Geld, es ist ein Charity-Dinner für eine große Ausstellung von Caspar David Friedrich.
Also ist alles richtig nah dran am
Puls. Es war alles nah dran. Da, und da habe ich gesagt, bring mal was zum Thema Krimi mit. Und da bin ich jetzt, was heißt gespannt, und ich hatte gesagt, bring mir was zum Thema Krimi mit und nicht zum Thema Schnarchen.
Ich habe dir einen Hintergrund, ich habe dir den größten Krimi aller Zeit mitgebracht, aber da werden wir noch hinfinden.
Okay, also ich beschreibe das Bild erstmal. Also ich musste zuerst dran denken, man sieht, stellen Sie sich vor, schwarz-weiß, so dieses typische Kupferstich wahrscheinlich, schätze ich mal, oder? Kupferstich,
ja. Aber nicht schwarz-weiß.
Sondern grau.
Sepia.
Sepia? Oh ja, Sepia. Das war früher immer, wenn ein Foto gar nichts war, dann hat man immer Sepia genommen, dann sah es besser aus. Aber und dann, man stellt sich vor, ein Mann, der gerade eingeschlafen ist, die Augen so nach hinten gerannt und dann, der fürchterlich schnarcht, wo man denkt irgendwie, mein Gott, schnarcht der und hört doch mal auf, man stupst ihn mehrfach an und dieses, kennst du das, wenn Männer schnarchen, wenn man die in der Bahn gegenüber sitzt? Wenn man so Männer, die so einschlafen.
Der Albtraum eines jeden Mannes ist, dass er selbst so jemand ist.
Ja, dann kriegt man es wenigstens mit, aber wenn die dann so schnarchen und so hinten und dann läuft ihm noch der Sabber so runter. Das ist hier nicht so, aber das ist genau, also man sieht nur einen riesigen nach hinten gedrehten Kopf mit Nasen, wie heißt es denn, Nüstern, hätte ich beinahe gesagt, mit Nasenflügeln, die sich so zusammenziehen, mit einem geöffneten Mund, wo der so dieses Geräusch macht. Die Augen sind so, dass man nur das Weiße unter den Augen sieht. Also da ist jemand entweder geschlafen oder er ist gerade gemeuchelt worden, was ich nicht sehen kann. Aber ich hätte gedacht, das ist so ein Bild, mit dem man auch Werbung machen kann, wenn sie unter Schlafproblemen und Schnarchproblemen leiden, dann nehmen sie dies, das und jenes. So, ein riesiger Hals und das war es auch schon. Und dahinter sieht es aus, man könnte auch denken, dass es ein Mann ist, der gerade von so einer Klippe fällt und man hat nur den Kopf und schreit so. Also irgendwie ein bisschen gruselig und man fragt sich, was ist da passiert? Ja.
Was ist da passiert?
Bisschen eklig. Wir hatten doch vor ein paar Wochen mal den Bereich Ekel.
Ja.
Das hätte jetzt auch nicht, hätte auch gepasst, finde ich.
Also es ist jedenfalls keine besonders selfie-freundliche Pose.
Nein.
Es ist eine, wie soll man sagen, eine Grenzüberschreitung. Also das ist schon weit über das Normale hinaus. Schnarchen, interessant. Ich glaube nicht, dass Schnarchen gemeint ist, wobei ich will es nicht völlig ausschließen. Es ist eine existenzielle Situation, hätte ich mal gesagt. Mhm. Und was du besonders groß gesagt hast, der hätte ich vorgeschlagen, der ist in extremer Nahsicht und in einer extremen Untersicht. Also wenn der jetzt nach unten fiele sein Kinn genau in unser Gesicht hinein. Ja. Also wir sind ganz nah an ihm dran. Wir wissen auch nicht, was der Rest seines Körpers macht. Wir sehen einen unglaublich muskulösen Hals. Und wir sehen tatsächlich nur das Weiße seiner Augen. Es könnte auch sein, dass jemand furchtbar stürzt hier.
Da habe ich genau, dass der so nach hinten fällt.
Genau,
ne?
Genau. Also nicht schnarcht, sondern stürzt und vielleicht schreit. Das ist intendiert. Es ist ein wirklich wildes, wildes Bild. Es entstammt unserer immer noch laufenden Ausstellung Blakes Universum und ist ein Bild von 1890, würde ich mal sagen. Also, oder Anfang der 1790er Jahre. 1790. Und Blake hat sich da bedient beim Kollegen, den er sehr geschätzt hat, nämlich Füssli. Und was er hier darzustellen versucht, ist wahlweise Satan selbst oder der Kopf einer verdammten Seele. Man weiß nicht genau, was der Urgrund war. Und das Ganze bezieht sich tatsächlich, Achtung, Stichwort Krimi, auf den größten Krimi aller Zeiten. Ich möchte jetzt nicht den Tod antun zu raten, wer der größte Krimi aller Zeiten
ist. Tod im Orient Express. Nein, Mord im Orient Express. Tod auf dem Nil.
Du denkst in Auflagen und in Masse. Ich denke in weitschweifigem Erzählstil. Wir reden hier von Dantes göttlicher Komödie, Teil 1 der Hölle, dem Abgrund. Die Geschichte ist ja diese, das ist die größte Anthologie höllischer und himmlischer Dinge, die Menschheit kennt. Mhm. Und was der Dante getan hat, er hat quasi alle Kriminalfälle der damals bekannten Welt in der Hölle versammelt, in den bekannten neuen Ringen, die er da mit der trifft auf Vergil. Vergil ist eine sozusagen eine Außenfigur. Vergil hat das Pech gehabt, kein Christ sein zu dürfen, nach Ansicht von Dante. Der darf ihn da durchführen als so eine Art Vorfahre im Geiste, aber der das Pech hat, kein Christ sein zu können. Und der kann sich relativ einfach bewegen zwischen den, es geht zuerst durch die Hölle, dann geht's durch das Purgatorium und dann geht's ins Paradies. Purgatorium und Paradies sind nicht halb so interessant wie die Hölle, die er mit einer Detailfreude schildert, weil sind alle Leute versammelt. Und diese neuen Kreise beziehen sich auf etwas, das wir schon mal hatten. Das sind nämlich die Einteilungen nach den Übelkeiten der Welt. Nach der Vorhölle kommt nämlich, wir bekennen es wieder, Lust. Dann kommt die Völlerei, wir sind bei den Sünden, Gier, Zorn, Häresie, Gewalt, Betrug und Verrat. Und das fädelt er auch noch immer so in Case Studies aus. Das heißt also eine Aneinanderreihung an Kriminalfällen, an unglaublichen, an allen erdenklichen Schweinereien. Ist natürlich eine tolle Idee, du versammelst in der Hölle alles, was du verabscheust, widerlich findest, beklagenswert findest und malst das aus. Und da finden ganz viele Zeitgenossen von Dante ihren Ort. Für dich als Autor muss es auch ein großes Vergnügen sein. Du schreibst diesen Schlüsselroman und versammelst alle Leute, die du nicht leiden kannst, in der von dir imaginierten Hölle.
Aber so macht man es ja. Wenn du dann so ein Krimi schreibst und überlegst dir dann, wer könnten die Figuren sein? Zumindest geht es mir so, dass das ja immer Figuren sein müssen, die es wirklich gibt. Also die man, ich kann mir nichts ausdenken, sondern es muss irgendwie passiert sein. Und dann denkst du darüber nach, denkst, wer könnte das denn jetzt sein? Wer könnte denn da jetzt von hinten und so? Das ist natürlich schon so, dass dann so verschiedene Eigenschaften, verschiedene Menschen dann schon zusammenkommen und man schon so vielleicht eine Freude hat man nicht dabei. Also ich finde, es ist als Krimi-Autor wirklich schwer, dann der erste Mord ist dann wirklich schwer, weil du denkst, oh nee, ist so unangenehm, wen beseitigt man da und dann denken wieder andere Leute und so. Aber klar, man kann sich schon vorstellen, dass einige da sich so abarbeiten.
Also das ist, glaube ich, auch der Spaß oder das Knistern, dass sich Leute wiedererkennen. Wenn du es anlegen würdest auf Skandalautor, könntest du, glaube ich, einfach lauter bekannte Größen. Hast du es vor oder du grinst?
Nein. Ich muss nur daran denken, dass es so interessant ist, dass das hier ein Genre ist, was auch bei den Menschen sehr beliebt ist. Ne? Warum kaufen so viele? Geh mal in einen Buchhandel und guck dir die Krimiwand da an. Ja. Also ich war mal bei einer Lesung in Braunschweig, da bin ich vorher dann in die Braunschweiger Buchhandlung gegangen und da lagen nur Neuerscheinungen, deutschsprachige Neuerscheinungen. Und da lag halt auch mein Krimi, aber da lagen noch 50 andere. Und das war nur das, was so in dem Monat gerade erschien. Zeigt ja auch, dass offensichtlich ein großes Interesse an Menschen besteht, dann irgendwie an diesem, warum ist das eigentlich so? Und dann habe ich gelernt, das sieht man auch bei Lesungen immer, habe ich gelernt, dass da 70-80% im Publikum sind Frauen.
Mhm. Ja, die lesen einfach mehr als Männer. Wir sind ja failed gender beim Lesen.
Ist es eigentlich in der Kunsthalle auch so? Das ist vor allen Dingen,
ja, überwiegend. Kultur ist irgendwie in kräftig in weiblicher Hand. Weswegen man sich als männlicher Direktor fast schon doppelt falsch fühlt, weil man irgendwie steht sehr vielen Kolleginnen vor, selber als Mann und dann auch noch vertritt man eine Institution, die ganz stark von weiblichem Interesse geleitet wird. Dann fragt man sich, ob man überhaupt die Ansprache richtig hinbekommt. Da hilft dann nur das drüber nachdenken, ob tatsächlich Geschlecht irgendwas mit Programm zu tun hat oder vielleicht auch nicht.
Aber was sagt uns das eigentlich, dass Frauen in der Kultur, ich meine, im Theater ist es das Gleiche. Warum sind die so die Treiber? Interessieren wir Männer uns nicht für, absurd, dass wir beide einen Kunstpodcast hier machen? Also in dem Wein-Podcast, den wir ja auch haben, da ist es so, da sind 80% der Zuhörer Männer. Da passt es. Aber eigentlich sind wir die falschen Ansprechpartner und ich möchte mich zumindest an der Stelle jetzt entschuldigen, fast schon.
Ja, vielleicht macht es auch einen Reiz, hat was Exotisches, wenn zwei Männer über etwas sprechen, was sie an und für sich nicht können.
Kultur. Aber wie kommt das denn? Sind wir wirklich solche Kulturbanausen? Umgekehrt habe ich wenn man beim Fußball guckt und so, dann denkt man immer noch, das ist ja so die letzte Bastion, wo das wirklich sehr männlich ist. Du guckst auf die Trainerbank, nur Männer. Du guckst in dem Staff, nur Männer. Da sagt auch keiner. Es gibt so eine schöne Dokumentation über den FC Bayern München, da taucht so ein, zwei Frauen mal auf. Ansonsten sind es nur Männer. Spielerberater sind Männer, im Präsidium sind Männer, die Vorstände sind Männer und keiner sagt, da müssten mehr Frauen rein oder so. Aber das ist sozusagen, können wir nur Fußball und alles andere, wo es ein bisschen schön geistiger wird,
ich glaube,
sind wir raus?
Es hat vielleicht mit Erziehung zu tun, denn ich glaube nicht, dass Männer per se akultureller sind. Ich finde ganz interessant, also zum Beispiel meine Frau liest eigentlich fast überwiegend nur Literatur von Frauen. Mhm. Und ich fürchte, muss ehrlichkeitshalber sagen, dass ich nur Literatur von Männern lese, was dann natürlich ganz stark darauf hindeutet, dass es doch die Ansprache ist, die das andere Geschlecht anspricht. Und dann wäre vielleicht tatsächlich, aber gut, unser Programm wird ja ganz stark von Frauen gestaltet, weil die Mehrzahl meiner Kuratorinnen-Kollegen sind Kuratorinnen. Insofern, ja, es ist schwierig. Ich weiß eben nicht, wie viel da Prägung und Erziehung ist und wie viel tatsächlich so eine ganz natürliche Disposition ist. Aber ich weigere mich zu glauben, dass Kultur per se weiblicher ist. Aber beim Fußballspiel ist es klar, dass es männlicher ist. Wobei es gibt Frauenfußball, ich weiß
ja nicht. Ja, aber nicht. Aber guck dir an in den Stadion, guck dir an, während der EM ist mir das damals so aufgefallen, wie viele, das ist so männerdominiert, war übrigens bei den anderen Mannschaften noch viel stärker als bei der unseren. Interessanterweise ist es ja auch ein Mann, der hier hinabfällt.
Der Satan ist eindeutig männlich, Gott, wobei Gott, da
kann soll ich das, den soll Spruch das, soll das der Satan sein? Nein.
Das könnte der Satan sein, man weiß nicht ganz genau, also es ist eindeutig so, dass Füßli hier die göttliche Komödie und genau da das Inferno illustrieren wollte und aber wozu diese Studie war, er hat sich ja auch wieder jemanden, einen Mann genommen, den er in dieser maximal exzentrischen Pose hergestellt hat. Das heißt, er hat auch wirklich so kraftvoll überdreht die Bildlichkeit, ähnlich wie natürlich der Dante die Textlichkeit seines Riesenövres überdreht hat. Macht er das? Über dem Inferno steht ja, also wenn die hineingehen in die Unterwelt, dann ist ja dieser berühmte Spruch über dem Eingang, ihr, die ihr reintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Mhm. Das deutet ja auch schon darauf hin, wie die Weltsicht ist und wie also die Intention dieses Krimis ist. Nämlich, es wird immer, und es geht immer tiefer, ganz unten am Schlund, nach der 9. ist Satan selber, der Oberverdammte, der zu aller Übelsten. Und jetzt muss man wieder sich fragen, was für ein Weltbild von Gott ist das, der seinen Gegner offensichtlich in den allerübelsten Abgrund geworfen hat. Dein freundlich, gütiger Gott ist das jedenfalls nicht. Und dieser Widerspruch scheint aber den Zeitgenossen von Dante nicht besonders viel angetan zu haben.
Aber was will er uns jetzt mit diesem Bild, was will er uns mit diesem Bild sagen, was ja erstmal abstoßend ist und wo ich zweitens alle Assoziationen hätte, aber all die, über die du gerade gesprochen hattest, nicht. Wenn ich es nicht wüsste, würde ich wirklich, ich würde an Schnarchen denken, ich würde an einen Menschen denken, dem es nicht gut geht, einen fallenden Menschen, ja.
Nicht gut ist doch okay. Ja. Wem es in der Hölle gut geht, der hat was falsch verstanden. Also nicht gut oder Extremsituationen sind zwei Gedanken, die sich auf alle Fälle einstellen sollten. Dieses Bild ist auch ein unglaublicher Treffer, wenn du reinkommst in die Ausstellung, in dem Raum, in dem das Bild ist, dominiert dieses Bild alles. Du fühlst dich, also ich jedenfalls, fühle mich da unglaublich hingezogen, weil ich wissen will, was ist hier los? Dass du da in das Weiße des Augapfels guckst, ist schon irgendwie ganz erstaunlich. Du weißt nicht, ist das der größte aller Schreie? Ein Riesenschrei?
Also es ist so ein bisschen wie der Schrei, ne, oder?
Ja, ja. Aber ganz anders, ne? Also der Schrei von Munk ist ein quasi eine Abstraktion des Schreis. Dies hier ist der Urschrei. Das ist, der schreit sich die Seele aus dem Leib. Der ganze Hals ist angeschwollen vor Schrei. Das ist doch am Ende von Don Giovanni, wenn man Mozarts Don Giovanni hört, dann muss der arme Bariton am Ende nochmal diesen Schrei, wenn er in den Abgrund gezerrt wird, von sich geben. Ich habe immer das Gefühl, die haben die ganzen 2,5 Stunden gesungen und der letzte Ton, den er tut, der macht ihm dann den Hals kaputt.
Aber weißt du was, bei so einem Schrei, das ist ja das, es wirkt auf mich so verschlafen eher. wirklich wie so ein, das ist dieses, der Kopf so nach hinten gebeugt. Ja. Man sieht nur das Weiße vom Auge. Das ist, da ist ja jemand nicht mehr bei Sinnen. Und dann, ne, diese, mach mal so, so, ja, da hast du die Nasenflügel, die so reingehen. Das ist für mich so eine Schnarchgeschichte.
Ja, da lädt sich am Hals irgendwas auf. Also, ist interessant. Also das Bild ist jedenfalls schon herausragend.
Ist es denn auch so groß? Es ist gar nicht so ein kleines Bild.
Ja, es ist schon so. Der Kopf, ich glaube, der Kopf ist nah an echt Kopfgröße. Okay. Ja.
Das ist ja immer das, muss man sagen, wo man als Journalist oder als Blattmacher früher bei Zeitungen gezuckt hat. Wenn der Kopf überdimensional ist auf so einer Zeitungsseite, das sieht oft komisch aus. Weißt du, wenn der Kopf auf einer Zeitungsseite fast so groß ist wie der Kopf in Wirklichkeit, das sieht per se, es ist mir aufgefallen, das sieht per se abstoßend aus.
Die Frage ist, abstoßend, das streiten wir, oder nein, das diskutieren wir immer mit unserem Marketingchef, was packt einen bei einem Plakat?
Ja.
Und das, da muss jetzt, ist abstoßend jedenfalls keine schlechte Kategorie. Mach mal die Übung und tu das mal auf die Titelblatt des Hamburger Abendblatts und betrachte mal euren Absatz. Ich vermute mal, da werden ein Haufen Leute einen Neugierkauf machen, weil sie denken, was ist das? Glaubst du nicht?
Nee, das ist ja so, du müsst, das ist interessant, weil ihr müsst ja auch bei euren Plakaten immer drauf gucken. Es darf ja auch nicht abschreckend sein. Das eine ist, es soll, ja, ich meine, du kannst ja auch, was ich in dem Moment, ich habe mal ein Bild gesehen, das war das für ein Buch, da sah man jemanden auf St. Pauli, der sich übergab. Ja, da guckst du hin und sagst, was ist das? Aber es ist trotzdem so, dass du sagst, nee. Das ist
zu direkt, glaube ich. Aber ja, hier weißt du es ja nicht genau. Schade, ne? Ihr könnt ja nicht mit eurer Auflage spielen, um rauszufinden, was funktioniert und was nicht. Das wäre nicht Spaß.
Wir haben das übrigens ja mal gemacht. Wir haben ja mal eine von einem Fotograf, mir fällt der Name gerade nicht ein, haben wir mal das ganze Abendblatt durchfotografieren lassen. Ich habe, glaube ich, 300, 400 Leserbriefe gekriegt von Leuten. Was soll das? Was für ein... Also richtig vollste Empörung.
Weil der was fotografiert hat?
Weil der einfach, der hat Bilder, also der hat die normalen Texte im Abendblatt mit Bildern illustriert, die er selbst gemacht hat. Also mit Kunstwerken, die er selbst gemacht hat, Fotos. Und das hat die Leute furchtbar aufgeregt.
Weil sie wollten ihre normalen begleitenden Fotos, die...
Sie fanden die Fotos schrecklich. Also es ist ja immer die Frage...
Was hat das für die Auflage bewirkt?
Ging es nieder? An dem Tag glaube ich nicht, aber es ging auch nicht hoch. Aber es war dann schon so, dass viele so noch einmal und dann war's das. Dann kaufe ich mir das Abendblatt nicht mehr. Also es war ein, also es war dann sozusagen die, es gab so ein bisschen so die ganz sozusagen die Kunstbeflissen. Oh, toll, dass das Abendblatt sich sowas traut. Aber die Masse der Menschen hat gesagt, wehe, noch einmal.
Dann gehen wir zur Konkurrenz.
Da stand drüber,
zum Hamburger Morgenblatt.
Es stand drüber, diese Zeitung ist ein Kunstwerk. Und dann war das wirklich, stell dir vor, jeder Seite ein Bild, ein Foto von einem, oh, wie ist der denn? Von einem Fotografen. Und dann
Hamburger?
Nein. Also wirklich ein weltweit bekannter Fotograf. Ist auch schon 6 Jahre her oder so. Und das hat wirklich, und deshalb zögere ich immer so, bei Kunst ist halt irgendwie immer so eine Sache. Ne? Aber wenn du vergreifst dich einmal und hast das falsche Dings dabei, und dann ist natürlich schwierig.
Kannst du mal sehen, was für ein schweres Businessmodell wir haben. Wir können uns total vertun und dann bleiben die Leute weg.
Wer entscheidet dann bei so einem Plakat eigentlich? Entscheidet dann der Marketingchef, der kaufmännische Direktor, der Direktor, die Kuratorinnen? Wer entscheidet, was da drauf kommt?
Also diese Frage trifft ins Mark unserer Diskussion. Also de officio, qua Direktor stipuliert, hat das abschließende Wort der Marketingchef.
Ah, okay.
Ja, na gut. Aber das Ding ist, ich treibe natürlich die Diskussion immer so, also ich versuche mich total zurückzunehmen, beziehungsweise mich sehr früh einzuschalten, indem ich so im Stadium Nascendi, ich habe also, glaube ich, noch nie ein Plakat abgewimmelt, als es schon quasi fertig war. Es passiert aber natürlich, dass wir, es sollen immer Kuratorin und Marketingchef und ich und wenn noch da Geschäftsführer nebeneinander stehen und darüber diskutieren. Und am liebsten ist natürlich, wenn wir alle sagen, oh, cool, so nehmen wir das. Was passiert beim Konflikt? Also klassischer Fall, Kuratorin sagt, das gibt aber nicht den Geist der Ausstellung wieder, die ist anders. Der Marketingchef sagt, das ist das voll treffsichere Plakat. Mhm. Dann stehe ich natürlich da, denn wenn ich das gegen den Marketingchef entscheide, dann sagt er, kannst du gerne machen, wird euch aber 20.000 Besucher kosten. Ah, das ist natürlich, möchte ich nicht. Wenn ich gegen die Kuratorin entscheide, sagt sie, kannst du gerne machen, aber dann verkündet ihr etwas, was nicht in der Ausstellung ist, und dann stehe ich dann da. Und dann beginnt der diplomatische Akt des, okay, können wir noch an der Farbe drehen, macht ihr die Ausstellung mehr oder weniger. Manchmal ist es so, dass ich dann irgendwie abblase und sage, okay, Neuversuch. Dann ist natürlich der Marketingchef beschädigt, der gesagt hat, das ist ein total super Plakat. Ich bin irgendwie kein Freund von so Basta-Sachen. Ich hoffe immer, dass es eine super gute Synthese gibt. In manchen Fällen muss man einfach sagen, okay, ich glaube jetzt X, idealiter, dem Marketingchef,
und dann wird das durchgezogen.
Aber wo man sagen muss, doch in der Kunst, wahrscheinlich das absolute K.O.-Kriterium in der Kunst ist immer der Kompromiss. Oder wenn du
wir
sagst.
Sind hier Marketing, nicht bei Kunst.
Ja, ich sage ja, aber wenn du in der Kunst ist ja nie, wenn du, das ist ja das Thema, wenn du allen gefallen willst, ich nehme mal diese Analogie aus dem Wein. Wenn du allen gefallen willst, dann schenkst du welchen Wein aus? Den Wein, der bei denen, die sich mit Wein auskennen, den schlechtesten Ruf hat. Das ist der Grauburgunder. Warum hat der Grauburgunder in der Regel den schlechtesten Ruf?
Weil alle ihn mögen.
Weil er jedem schmeckt. Das heißt aber, er ist halt auch nichts Besonderes. Ja, also verstehst du, wenn du dich mit Weinen auskennst, dann wirst du irgendwann relativ schnell nicht mehr viele Grauburgunder trinken, sondern maximal noch Weißburgunder. Und dann gehst du aber schnell in den Bereich Rieslinge, Sauvignon Blanc und dann natürlich Rotweine und hast du nicht gesehen. Und das ist ja auch immer das Thema in der Kunst, dass sozusagen, damit es sich heraushebt, darf es eigentlich gar nicht sein, was allen gefällt.
Also die Kunst selber entsteht sowieso immer, also es gibt mittlerweile mehr und mehr Künstlerkollektive, wie die arbeiten, weiß ich nicht so genau, aber der oder die einzelne Künstlerin arbeiten nach ihrer eigenen Maßgabe und dann kommt etwas. Dann kommt als nächstes Kuratorin und sagt, oh, finde ich super, möchte ich zeigen. Dann wird die Ausstellung gemacht und dann kommt dieser undankbare Moment, jetzt müssen wir das verkaufen. Dann ist so, beim Programmieren des Jahresprogramms schaue ich mir so das gesamte Portfolio an und sage, okay, also die Kunsthalle muss erstmal an der Kasse Masse machen. Wir brauchen im Jahr deutlich über 400.000 Besucher. Mhm. Okay, das werden wir jetzt mit diesem abseitigen Künstler nicht hinbekommen. Das heißt, das Marketingbudget für diesen Künstler müssen wir mal so mal zurückstellen und schauen, was ist die Ausstellung, was ist die Gewinnerausstellung beim Publikum. Und da pumpen wir dann ordentlich Zeugs rein, weil wir wissen, das verstärkt sich sehr. Dann kehre ich wieder zurück zu der Ausstellung mit dem geringeren Großpublikumswert. Da weiß ich ja wiederum, ah ja, das wird vielleicht zu Zungenschnalzen bei Kolleginnen, bei Künstlerinnen führen. Vielleicht kommt die halbe HFBK, die Kunstakademie von Hamburg ist immer ein guter, kann man gut sehen, was da zieht. Dann werben wir ein bisschen mehr da, schauen, dass die reinkommen. Dann gucken wir, dass wir im Feuilleton die richtigen Leute finden. Dann kriegt jede Ausstellung sozusagen von mir eine spezielle Attention, aber wir pumpen im Endeffekt jetzt nicht, wir werden jetzt nicht Hamburg voll plakatieren. Wir müssen ja auch sehr vorsichtig sein. Hamburg, habe ich gelernt, ist eine der teuersten Plakatstädte.
Ah, wusste ich nicht.
Das ist okay. Wegen Medienstandort, glaube ich. Das war so der erste Satz, den ich gelernt habe von unserem Marketingchef Jan Metzler, als ich hier neu kam. Der hat gemeint, du musst genau überlegen, was du hier plakatierst. Mhm. Das wird dich nämlich Unsummen kosten. Und entsprechend machen wir Plakataktionen. Also die eine der erfolgreichsten war aber eine, die sowohl Zungenschnalzen als auch Leute brachte. Das war das die großen Fragen der Kunst. Mhm. Das haben wir während Corona gemacht und haben eben quasi Freiluftwerbung gemacht und haben Themen aus der Kunsthalle, Bilder aus der Kunsthalle transportiert mit Fragen, mit den was ist Freundschaft, wie lange geht Liebe, all solche Sachen. Und das hat super gut funktioniert. War einer der seltenen Fälle, wo offensichtlich, also die Response war damals, weil ja Corona, konnte niemand kommen, war aber so online spürbar. Und das Ding, auf das werden wir bis heute angesprochen, von Werbern, von Publikum. Also das war gut. Es war mal ein seltener Fall von, hier kam was zusammen. Sonst sind wir eher hin und her gerissen.
Würdest du das als Plakat für eine Ausstellung machen? Dieses Bild, den Schnarcher?
Ja, also der war, glaube ich, auf unserer Liste. Ist eines unserer Banner-Motive. Wir haben aber uns entschieden für den Eureason, über den wir schon gesprochen haben am Anfang der Ausstellung. Das ist dieser Gottvater, der sich runterbeugt, weil die... Es ist natürlich schwarz-weiß oder schwarz-sepia, ist natürlich im Stadtraum schwer vermittelbar. Und bei Blake ist einfach das Kolorit auch so aufregend, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen die Kolorierte der Zweien. Aber auch der Eureason hat so einen unglaublich verbogenen Körper, dass man sofort hinguckt. Das ist schon ein Motiv, wo man hängen bleibt dran. Also ich bin mir ganz sicher, wenn wir das plakatiert hätten, das hätte sich auch eingeprägt.
Und nächste Woche wieder Krimi? Liest du überhaupt Krimis? Ich habe das Gefühl, du hast ein anderes Krimi-Verständnis als ich.
Ich habe eine Weile lang, wie heißen die, Krimi Noir aus den 50er, 60er Jahren in Frankreich. Aber okay. Ja, ich lese...
Krimis, Agatha Christie mal gelesen.
Ja, ich habe den Mord in Orient Express und Mord auf dem Nil.
Tod auf dem Nil
habe ich gelesen. Ich bin auch ein Retro-Leser, muss ich zugeben. Also ich bin... irgendwo hängen geblieben in den 30er, 40er Jahren aus Versehen. Und wenn ich in die Gegenwart stoße, dann meistens Leute wieder, die zurückblicken, also Bücher, die in der Vergangenheit, das ist vielleicht Eskapismus, ich möchte nicht.
Ich bringe dir jetzt, wenn das Buch erschienen endgültig ist, noch habe ich kein Exemplar, aber wenn es erschienen ist, bringe ich es dir mit und ich marke dir die Stelle an, wo es das Kapitel an, dass du nur dieses eine Kapitel...
Ich lese das ganz durch.
Es sind ja nur vier Seiten.
Mit großer Neugier werde ich anhand dir das Genre Krimi mir neu erlesen.
Mit lustig und mit vielen... du magst ja auch, glaube ich, gern, wenn so, auch wenn mal so die Reichen und Mächtigen umgebracht werden, das könnte dir auch gefallen. Oh, spielt auch viel, interessanterweise hat das mit dir zu tun, es spielt viel in Blankenese. Und der vierte Band, der im April erscheint, der spielt nur in Blankenese.
Okay.
Also vielleicht liegt es daran, dass ich so viel Zeit mit dir verbringe, dass ich da jetzt auch irgendwie so ein...
Wie viel Zeit verbringst du in Blankenese, wäre dann die Frage.
Ja, nicht, das auch wirklich. Ja, doch, ist schon, ich war auch schon oft.
Bist du noch am Schreiben? Sonst sage nee, ich
ist schon fertig, komm, ist schon, aber ich...
Du schreibst über etwas, wovon du nichts weißt.
Treppenviertel, sage ich nur. Du
weißt nichts vom Treppenviertel.
Ich weiß alles vom Treppenviertel.
Ich lese beide Krimis.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.